Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, wenn man dann halt vom Bundestrainer hört, dass er sagt, ja, Anna, im Sommer hätte ich nie gedacht, dass du hier bei der WM dabei bist und sogar eine Medaille holst und dann auch noch die goldene mixt. Ja, das ist halt schon krass, aber das ist halt auch einfach Skispringen.
Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
Moin und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch, eurem Interview-Podcast mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Sports. Egal ob Fußball, Basketball oder meinetwegen auch mal Polo, wir reden hier wirklich über alles. Und mit dabei ist natürlich auch wie immer mein Kollege Lukas Schibrita. Moin.
Ja, hi Moritz, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute reden wir aber nicht über Polo, sondern man kann sich schon fast denken, wir haben wieder eine Premiere. Heute reden wir nämlich das erste Mal über den Wintersport und ich kann euch sagen, der Gast heute hat es mal wieder in sich. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit eine Goldmedaille gewonnen und da dachten wir uns einfach, fragen wir einfach mal nach, kann ja nicht schaden, sliden wir in die DMs und ja, jetzt sitzt sie am anderen Ende der Leitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Skispringerin Anna Ruprecht. Shout out, Young Swiss. Ja, und hier befinden wir uns schon im Interviewteil mit Skispringerin Anna Ruprecht. Hallo und herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo, Anna. Auch von mir natürlich ein herzlich willkommen hier bei uns. Bevor wir jetzt gleich aber ins Eingemachte gehen und dir Löcher in den Bauch fragen wollen, gebietet es natürlich erstmal Anstand, dir zu gratulieren. Gold im Mixteam springen mit deinen Kollegen Althaus, Geiger und Eisenbichler. Das werden wir gleich natürlich noch ausführlicher thematisieren. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Goldmedaille im Erwachsenenbereich.
Ja, vielen lieben Dank.
Ist sie denn gerade bei dir die Goldmedaille oder wo befindet sie sich gerade?
Ja, die liegt bei mir im Wohnzimmer in der Schachtel, aber ich habe sie noch nicht irgendwie ausgepackt oder so.
Noch nicht ausgepackt?
Nee, also ich habe sie wieder eingepackt, sag mal so.
Wo befindest du dich denn gerade aktuell?
Ich bin in meiner Wohnung am Chiemsee. Ich wohne nämlich am Chiemsee und trainiere da bei der Bundespolizei in Bad Endorf. Da ist mein Trainingsstützpunkt.
Ja, und die WM in Oberstdorf ist erst ein paar Tage alt und hat ja erst vergangenes Wochenende geendet. Und jetzt geht es in den Endspurt des Weltcups, oder?
Genau, also wir fahren jetzt wir fliegen am Freitag nach Russland. Da geht es dann erst nach Nischni Tagil, heißt der Ort. Da haben wir dann zwei Weltcups und dann geht es weiter nach Tschaikowski. Da haben wir dann nochmal zwei Einzelspringen und ein Team. Ja, und dann ist auch schon vorbei.
Schon vorbei? Wie ist so aktuell dein Gefühl? Bist du dann froh, wenn du auch wieder ein bisschen mehr Zeit hast? Oder bist du jetzt momentan so richtig drin, auch jetzt nach dem Erfolg der Goldmedaille, die wir jetzt natürlich noch gleich thematisieren wollen? Oder wie sieht es da aus, gerade um dich?
Also irgendwie bin ich jetzt gerade mehr drin in dem ganzen Wettkampfgeschehen. Zeit habe ich sowieso. Ich habe letztes Jahr meine Ausbildung bei der Bundespolizei in Bad Endorf abgeschlossen. Das heißt, dieses Jahr habe ich komplett Zeit nur für meinen Sport. Und ja, ich hoffe, dass es mir nicht so langweilig wird, um ehrlich zu sein. Bin ich eigentlich auch ganz froh, dass wir noch ein paar Weltcups haben und dass wir noch unterwegs sind. Aber irgendwo bin ich dann auch froh, wenn es vorbei ist und vor allem, wenn es dann halt so vorbei ist, dass niemand von uns erkrankt ist an Corona und dass das halt alles, ja, dann noch versöhnlich zu Ende geht, sage ich mal.
Und wenn wir jetzt mal auf die WM in Oberstdorf zurückschauen, wie war jetzt so dein Gefühl, wie hast du das Ganze auch erlebt während Corona? Natürlich aber auch eben dieser Triumph im Mixed, wie war das alles für dich die letzten Tage?
Ja, übel aufregend halt. Also, ja, der Triumph mixt, es war halt so krass unerwartet einfach, weil, also, wir haben halt irgendwie gar nicht richtig darüber geredet, wir Springer, die im Mix gesprungen sind. Und ja, wir haben halt alle gedacht, okay, wir werden Vierter oder vielleicht Dritter. Und dass es dann halt wirklich für Gold gereicht hat, das war halt einfach so richtig unreal. Und das war dann halt schon mega aufregend, wobei es halt dann alles wieder schade war, dass keine Zuschauer da waren. Es war dann halt irgendwie, ja, die Veranstalter haben sich halt schon richtig Mühe gegeben, dass es so wirkt, als wären viele Leute da und haben auch richtig Stimmung gemacht. Und das Ganze war auch richtig gut organisiert, auch mit den Hygienemaßnahmen und so. Aber klar, wenn man dann halt bei der Siegerehrung steht und niemand so richtig jubelt und halt es halt still ist, das macht dann halt irgendwie nicht so, ja, den Eindruck, als wäre es eine WM, sag ich mal. Das war halt einfach ein bisschen schade, dass da so der, wie heißt das, wenn man sagt, dieses WM-Fieber, sag ich mal, dass es einfach nicht da war. Aber sonst war es echt richtig cool. Also, wir hatten auch ein mega tolles Hotel vom Deutschen Skiverband aus und das war halt intern auch alles mega toll. Wir waren mit den Langläufern und den, also wir waren komplett der DSV in einem Hotel. Und wenn man da halt mal wieder die Leute sieht, die man sonst nicht so oft sieht, gerade die Langläufer oder die Kombinierer, das macht dann schon auch Spaß.
Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an und klar, man hat auf jeden Fall auch an den TV-Bildern gesehen, dass ihr ziemlich überrascht wart und dass dann auch jeder so über sich selber hinausgesprungen ist. Und es war dann einfach schön, wie ihr dann im Nachhinein so zu viert gejubelt habt. Vielleicht hast du ja nochmal, oder wir gehen davon aus, die Chance, dann eine Goldmedaille vor Publikum zu bejubeln. Jetzt,
Das wäre dort cool, ja.
Wenn man jetzt mal das vergleicht, das war ja eben Teamwettbewerb. Wie ist das eigentlich so im Skispringen? Hat der Teamwettbewerb den gleichen Stellenwert für euch Skispringer wie im Einzelspringen oder hat es vielleicht einen ganz besonderen Charme?
Es ist halt was anderes. Also im Einzelspringen, da kämpft man halt für sich. Und ich für meinen Teil, ich gehe da halt ein bisschen anders ran, wenn ich ein Einzelspringen habe. Und im Teamspringen, da bin ich irgendwie immer viel lockerer. Ich weiß nicht warum, weil manche sehen es so, manche sehen es so. Für manche ist es halt schwieriger im Team, weil sie wissen, sie müssen fürs Team kämpfen. Aber ich bin halt auch jemand, ich verlasse mich auf meine Teamkameraden und verlasse mich dann halt auch auf mein Können. Und es hat dann halt, wie du schon sagst, es hat halt einen anderen Charme. Man macht seinen Sprung, aber danach achtet man halt auf die anderen. Und im Einzelspringen ist halt so, dass man von sich aus einfach das Beste geben möchte und dann halt nicht auf die anderen schaut, weil man ja eben kein Team hat. Und da guckt man einfach, dass man selber weit vorne mit dabei ist und gute Sprünge macht. Und im Team, da fiebert man halt auch für die anderen dann mit. Und das ist halt eben das Besondere daran. Und das war halt im Mixed eben noch besonderer. Nee, egal.
Passt.
Kann halt nicht. Weil es halt einfach mit den Männern zusammen ist. Und das ist halt wiederum auch was anderes, weil wir Mädels, wir kennen uns, wir sehen uns die ganzen Winter, die ganze Zeit. Mit den Männern, das war dann halt einfach irgendwie so richtig lässig, weil die halt auch ziemlich cool drauf sind. Und da war es dann halt wiederum nochmal spezieller, nochmal irgendwie einfach cooler, dass man da dann mit denen zusammenspringt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das war ja dann auch dein erster Mixed, glaube ich, dass du das erste Mal mit Männern dann zusammengesprungen bist. Wie war das überhaupt so mit Karl Geiger und Eisenbichler zu springen? Die sind ja auch sehr bekannt. War das irgendwie dann auch was Besonderes? Warst du da aufgeregt oder war das schon normal, weil du die halt kennst?
Ich war tatsächlich nicht so aufgeregt, weil gerade der Markus und ich, wir kennen uns schon, boah, keine Ahnung, 5 Jahre oder so, weil der auch bei der Bundespolizei seine Ausbildung gemacht hat und dadurch habe ich den auch besser kennengelernt. Und von dem her habe ich mich da halt mega drauf gefreut, weil ich einfach mit dem voll gut klarkomme. Und auch der Karl, den kenne ich auch schon länger, weil ich in Oberstdorf auf dem Internat war. Und dann läuft man sich ja schon öfter mal über den Weg oder trifft sich beim Training oder so. Und deshalb war das alles eher, ja, zwischen uns vier auf freundschaftlicher Ebene auch. Und dann war das Ganze irgendwie so von der Atmosphäre her halt viel lässiger. Also es war jetzt nicht so, okay, wir springen jetzt das erste Mal zusammen in einem Mix, sondern so, hey, geil, wir freuen uns, wir machen das. Und so war es dann am Ende halt auch. Wir waren echt alles so tiefenentspannt und haben einfach das Event genossen und mitgenommen. Und ich glaube, daran hat es dann auch, also das war, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir als Mixteam brutal gut zusammengepasst haben.
Ja, ist auf jeden Fall cool, so die deutschen Skispringer dann mit Freude dabei zu sehen. Und es hat ja auch ziemlich gut geklappt, kann man sagen, mit eurer lockeren Einstellung.
Ja.
Wie bewertest du denn jetzt so persönlich deine Leistung auch außerhalb das Goldmedaillengewinnen beim Mix, also deine Leistung im Einzel, Platz 14 und 15, dann im Team der Damen Platz 5. Wie bewertest du das rückblickend?
Ja, solide. Also für mich war es jetzt die erste WM, wo ich jeden Wettkampf mitgemacht habe. Ich war in Seefeld 2019 schon mit dabei, aber eben nur im Einzelwettbewerb. Und da bin ich 20 plus irgendwas geworden. Von dem her war es schon solide, aber naja, wenn man halt im Nachhinein sich die Sprünge anschaut und merkt, okay, das hätte ich anders machen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gegangen und so weiter. Ja, das. Ich meine, solange man nicht gewinnt, ist es halt immer ausbaufähig. Und so denke ich dann halt auch. Also, ja, aber von dem her war es echt in Ordnung. Da kann ich mir nichts irgendwie vorwerfen. Klar, im Team, da hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir vor den Japanern sind. Also, wir wollten Vierter werden, weil wir wussten, dass wir es dann doch nicht aufs Podest schaffen. Das war dann, glaube ich, auch ganz knapp mit 4 Punkten oder so. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, ob man Vierter oder Fünfter wird, ist mir auch voll egal, wenn ich das so sagen darf.
Das war ja jetzt auch dein erstes Jahr zurück im vollen Skispringwettbewerb. Du hast dich ja in der Saison 2019-20 schwer verletzt. Da hattest du einen Meniskusriss und Knorpelschaden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Das war bestimmt jetzt auch ein großer Faktor bei der Bewertung der jetzigen Saison, oder?
Und scheiße, es war einfach richtig, richtig schwer, weil der Weg zurück, der fängt nicht mit der Reha an, die man macht, sondern mit dem Skispringen. Wenn man wieder auf der Schanze steht, fängt es an, schwer zu werden. Und das habe ich halt im Sommer brutal gemerkt. Also ich habe mir echt, ich musste mir schon krassen Arsch aufreißen für das, dass ich jetzt am Ende bei der WM stand und auch so gut war. Und es war schon auch schwierig. Also ja, ich finde, man sieht es halt auch jetzt zum Beispiel an Andreas Wellinger. Der kommt auch vom Kreuzbandriss zurück und tut sich sehr, sehr schwer. Und es ist auch einfach so. Ja, und für das, wie ich im Sommer dann drauf war, hätte ich selber von mir nicht erwartet, dass ich überhaupt bei der WM dabei bin. Also, ich war schon sehr schlecht. Und die Trainer halt auch. Ja, wenn man dann halt vom Bundestrainer hört, dass er sagt: Ja, Anna, im Sommer hätte ich nie gedacht, dass du hier bei der WM dabei bist und sogar eine Medaille holst und dann auch noch die goldene im Mixed. Ja, das ist halt schon krass, aber das ist halt auch einfach Skispringen. Das kann so schnell gehen, dass man da ja mit ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, mit viel Arbeit und Schweiß und Tränen irgendwie, dass man dann da auch wieder vorankommt. Und es macht sich dann auch bezahlt. Also, das war halt wirklich so für mich dieses Jahr eigentlich der größte Erfolg, sag ich mal, dass ich es geschafft habe, von so einer ultra schlechten Leistung dann doch so gut zu werden. Nach einer Verletzung, das muss man dann schon erstmal hinbekommen. Ich meine, ihr habt es ja bestimmt angeschaut. Karina, die war ja auch verletzt und hat sich dann auch sehr schwer getan. Und das hängt halt auch brutal mit der Psyche zusammen, weil wenn das Knie dann halt ein bisschen, ja, zwickt, dann fängt man halt direkt an zu denken und gerade bei einer WM hat man halt brutal gesehen, dass es dann doch auch schief gehen kann. Ja, deshalb bin ich schon ziemlich stolz.
Ja, apropos Gedanken machen, hast du dann eigentlich dann noch vermehrt Angst, wenn du dann ja eben Richtung Tal fliegst, also dass du eben dann vielleicht, wenn du landest, dann wieder irgendeine Verletzung kriegen könntest?
Nicht mehr. Jetzt mittlerweile habe ich gar keine Schmerzen mehr und ich habe jetzt auch öfter schon ein paar Sprünge gemacht, wo ich ziemlich weit gesprungen bin und dann halt auch in die Hocke gehen musste. Und da ist nie was passiert. Also da hat mein Knie nicht reagiert und deshalb hat sich das bei mir dann unterbewusst auch zurückentwickelt. Also, dass ich da keine, da besser gesagt, dass ich da keinen Respekt mehr davon habe. Ja.
Und wie sieht der Ablauf auf die nächsten Wochen aus, auf das Saisonfinale?
Also diese Woche habe ich vermehrt Athletiktraining gemacht und nächste Woche auch komplett Athletiktraining und dann fliegen wir am Freitag. Ja, das heißt, nochmal den Körper gut vorbereiten. 2 Wochen Russland sind halt dann doch auch ziemlich anstrengend. Vor allem, weil es halt auch so kalt da drüben ist und weil wir ziemlich lang unterwegs sind. Russland ist ja ein ziemlich großes Land. Da geht es dann halt schon. Ja, ein paar Stunden mit dem Bus oder mit dem Zug. Und ja, das eigentlich nur körperlich darauf vorbereiten, schauen, dass ich gesund und fit bleibe, mich gescheit ernähren die Woche noch und dann sollten die Kräfte auch noch voll reichen.
Und dann gibt es erstmal Urlaub.
Wo soll ich denn hin?
Stimmt auch wieder.
Ja, nee, ich fahre dann in die Heimat. Mal zu meinen Eltern, da war ich auch schon lange nicht mehr, seit Weihnachten. Und von dem her Urlaub zu Hause bei der Mama. Ich bin Hotelmama.
Gibt nichts Besseres als Hotelmama. Wie sieht das eigentlich privat mit dir, mit dem Winterurlaub aus? Also klar, jetzt ging es eben auch nicht. Ich bin halt selber leidenschaftlicher Snowboardfahrer und hätte mir jetzt nichts Geileres vorstellen können, die Pisten runterzufahren. Und natürlich Après-Ski und so weiter, ne? Jetzt machst du das Ganze aber ja neben deinem Beruf als Polizistin fast jeden Tag, oder du bist zumindest jeden Tag mit Wintersport und den Brettern, ja, hast du zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel aber mal in der Instagram-Story gesehen, dass du Langlauffahren warst. Hat man darauf dann irgendwie eigentlich noch die ganze Zeit Lust, wenn man damit sowieso jeden Tag zu tun hat?
Ja, voll. Also Skispringen ist ja was ganz anderes wie Skifahren oder Langlaufen. Und wenn dieses Jahr nicht Corona gewesen wäre, wäre ich, glaube, jede freie Minute auf der Piste gewesen. Ich liebe Skifahren, ich gehe richtig, richtig gerne Skifahren. Ja, von dem her war es dieses Jahr echt schade, aber das, also man bekommt dann nicht genug davon, weil Skifahren halt einfach nochmal ein bisschen was anderes ist wie Skispringen, klar, weil es dann doch immer ziemlich, ja, monoton abläuft, sag ich mal. Man macht ja im Endeffekt, klar, man macht ab und zu andere Übungen und hier und da mal was anderes, aber es ist halt im Grunde immer das Gleiche. Und von dem her macht es dann halt einfach mal Bock, irgendwas anderes zu machen. Und gerade im Winter, wenn es draußen ein bisschen kalt ist, die Sonne scheint und die Loipen gut präpariert sind, das ist halt dann einfach so richtig geil für die Seele. Da kann man dann ein bisschen abschalten und also da bekomme ich auch nicht genug davon.
Ja, jetzt machst du mich auch schon fast nostalgisch hier wieder. Aber wie Entschuldigung. Nein, kein Problem, aber wie sieht es bei dir auch aus? Ist Après-Ski dann auch mit drin, oder?
Nach der Saison, also wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, dann wäre bestimmt noch ein Après-Ski-Wochenende geplant gewesen, aber geht halt jetzt dieses Jahr nicht. Aber sonst, also nach der Saison, ich meine, da kann man ja wirklich mal auf den Putz hauen und man darf es ja immer nicht so groß sagen, aber im Endeffekt macht es eh jeder. Von dem her wäre ich da schon auch dabei.
Ja, sehr geil. Dann ja vielleicht wieder nächstes Jahr oder hoffentlich nächstes Jahr.
Ja, das wäre geil.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Ausübungen und die Anatomie des Skisprings. Wie sieht denn so dein Trainingsalltag aus? Also du hast eben schon gesagt, Athletik-Training hast du jetzt die nächsten Wochen noch, bevor du jetzt wieder springen musst. Aber aus welchen Komponenten setzt sich denn das alles zusammen, was wir dann eben im Fernsehen bei deinem Sprung über so wenige Sekunden sehen?
Ja, im Athletiktraining gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Trainingsprogramme, die man machen könnte. Und das ist eben Schnellkraft und Kraft. Also klar, unsere Muskelfasern, die müssen ja sehr schnellkräftig sein, damit man am Schanzentisch so schnell es geht und so kräftig es geht wegspringen kann. Und Schnellkrafttraining setzt sich zusammen aus verschiedenen Sprungarten. Also ja, ihr kennt bestimmt diese Hockstrecksprünge und so weiter und so fort. Bei uns sieht es dann halt einfach ein bisschen technischer aus. Man macht es meistens aus der Anfahrt heraus, dass man da in die Anfahrt geht, also mit ganz normalen Trainingsklamotten halt, ohne Anzug und so. Und dass man da dann eben technisch versucht, den Sprung an der Kante zu imitieren. Und ja, man kann da viel verschiedene schnellkräftige Sachen einbauen. Es gibt verschiedene Sprungarten. Man kann Einzelsprünge statisch machen. Man kann Einzelsprünge elastisch machen, das heißt aus der Bewegung raus. Dann gibt es natürlich auch Sprungserien, wo man dann halt mehrere Sprünge auf einmal macht. Und da ist halt auch immer, es kommt halt auch immer auf den Kopf drauf an. Es ist ja auch im Endeffekt Koordination mit dabei, dass man es hinbekommt, die Ausführung perfekt zu machen, aber auch genügend Kraft und Schnellkraft reinlegt. Und das muss man halt im Kopf erstmal, also das muss ja geübt werden, jahrelang, damit man das perfektionieren kann. Und das ist halt auch eben eine Kopfsache und auch ein Lernprozess. Ja, und dann machen wir auch noch Krafttraining. Jetzt im Winter nicht so viel. Im Winter macht man eher so Erhaltungstraining, sag ich mal. Aber im Sommer machen wir schon ein gutes Kraftprogramm. Und da muss man halt eben darauf achten, dass man nicht zu viel, ja, Muskeln aufbaut, weil es ja eben Gewicht wieder wiegt. Und deshalb sind da oft Sachen dabei wie gefederte Kniebeugen oder eben also gefederte Kniebeugen sind ja auch aus der Bewegung und dann schnell von unten wieder hoch. Also aus der Hockposition, sag ich mal, dann schnell wieder hoch. Und dynamische Kniebeugen sind bei uns, dass man langsam runtergeht in die Position, wie man anfährt und dann schnell drückt. Und das halt eben mit Gewicht auf den Schultern. Und ja, da werden dann halt gleichzeitig die Kraft oder halt die Schnellkraft, wie nennt sich das, Muskeln, sag ich jetzt einfach mal, beansprucht und die Kraftmuskeln. Und man hat halt den Effekt, dass man nicht an Muskelmasse zunimmt, sondern nur, dass die Fasern sich stärken. Ja, und ja, wir machen halt auch viel Rumpftraining, was man wahrscheinlich nicht denkt, aber das gehört schon auch mit dazu, gerade für die Stabilität im Flug. Und man imitiert auch sehr viel. Also wir haben so Rollwagen, nennt sich das. Da sind unten so Rollen dran geschraubt, wie bei den Inlinern und halt einfach ein Brett. Und da setzt man sich dann auf den Stuhl und fährt dann mit dem Rollwagen in der Anfahrt los und springt dann irgendwann ab. Und da kann man halt sehr gut imitieren. Und da kommt es halt eben darauf an, dass man vom ganzen Fuß wegspringt oder eher von der Ferse aus und nicht über den Zehen. Weil wenn man von dem Fußballen wegspringt, dann rollt der Wagen ja nach hinten und der Körper geht nach vorne. Und das ist aber nicht richtig. Also so funktioniert halt Skispringen eigentlich nicht. Und das sind halt dann einfach so technische Sachen, die man da brutal mit üben kann und lernen kann, vor allem. Der Markus zum Beispiel, also der Markus Eisenbichler, der kann das brutal gut. Von dem kann ich mir da echt immer richtig, richtig viel abschauen. Und er macht es auch in der Schanze brutal gut. Also das sind halt dann immer die Komponenten, wenn es im Athletiktraining funktioniert, dann dauert es nicht lange, bis es auf der Schanze auch funktioniert. Man hat da halt immer im Endeffekt ein bisschen Zeit verzögert den Effekt, dass es vom Athletiktraining auf der Schanze dann auch geht. Und das ist halt auch einfach das Interessante daran, wenn man so ein bisschen in der Trainingsthematik mit drin ist, dass man wirklich, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, dass man das auf der Schanze sieht, dass es sich lohnt, da dran zu arbeiten und dass es auf jeden Fall besser wird. Ja, und gut, was machen wir noch? Im Sommer machen wir halt ab und zu auch so ein paar Spielchen wie Sprints oder wie nennt sich das denn? Schrittsprünge und so Zeug. Wir gehen Inliner fahren, wir spielen ab und zu Fußball, Volleyball und so weiter. Ja, und in der Freizeit können wir oder dürfen wir, sage ich mal, eigentlich auch so viel machen, wie wir wollen, aber es darf sich halt nicht aufs Training auswirken. Also da muss halt jeder für sich selber entscheiden, okay, mache ich jetzt noch eine Bergtour, wenn ich morgen Krafttraining habe oder hatte heute Morgen Schnellkrafttraining? Macht es Sinn, jetzt auf den Berg zu gehen oder joggen zu gehen oder radeln zu gehen? Ja, das muss man halt für sich selber entscheiden und da muss man einfach wissen, was dem Körper gut tut und was nicht. Aber dem sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Also man, ja, kann mit seiner Freizeit dann doch viel sportliche Aktivitäten auch noch machen.
Danke für die Ausführlichkeit auf jeden Fall. Sehr interessant. Besonders auch, wie du das beschrieben hast mit den Automatismen, die dann eben greifen müssen, auch dann bei den Trockenübungen. Du hast eben auch schon das Gewicht angesprochen, dass man da eben natürlich auch darauf achten muss, dass man nicht zu viele Muskeln aufbaut. Stellt man sich das schwierig vor? Also musst du dich auch irgendwie beim Essen zurückhalten oder ist das alles gut machbar?
Ja, man wächst da ja so ein bisschen rein, sag ich mal. Man bekommt das Thema Gewicht schon als Jugendlicher mit, also als Heranwachsender. Und bei den Herren ist es halt brutal, da die einfach vom Jugendalter schon so richtig dünn sind. Und bei uns Damen ist es halt so, wenn man in die Pubertät kommt, da fängt auf einmal alles an zu wachsen und ach du Scheiße. Und ja, da ist halt einfach ab und zu schwierig, da durchzukommen, ohne schwer zu werden. Ich für meinen Teil, ich muss schon drauf achten, was ich esse. Also jetzt nicht so extrem, aber als Skispringer, ich denke mal, dass man sich mit der Ernährung mehr auseinandersetzt als andere Sportarten. Jetzt zum Beispiel Langläufer, die schaufeln halt Kohlenhydrate rein ohne Ende. Die brauchen das ja aber auch. Das ist ja auch gut, dass die das essen. Aber wir zum Beispiel, wir verbrennen ja jetzt nicht. Deshalb brauchen wir das halt eben nicht. Und da ist dann halt schon viel mit Gemüse, Salat oder Suppen. Und da muss man halt schon einfach schauen, dass man leicht bleibt. Und während der Saison finde ich es ganz eigentlich relativ einfach durch den ganzen Stress und so. Und auch durch die Wettkampfnervosität. Da verliert man einfach aus Versehen, sag ich jetzt mal, ein Kilo. Und das ist ja irgendwo nicht schlecht. Aber ich versuche es halt immer in gesundem Maße zu halten. Und ich bin auch wirklich darauf bedacht, dass ich alle Nährstoffe zu mir nehme. Es gibt natürlich auch den Extremfall, und das gibt es halt bei uns im Darmskispringen leider immer noch, dass halt Mädels dann zu Bulimie neigen oder wie das Sven Hannawald damals, dass er halt dann auch krank wurde. Ja, das finde ich halt, das hat nichts mit Sport zu tun. Das, klar, funktioniert es eine Zeit lang und bestimmt ist man gut, wenn man zu leicht ist, aber gesund ist man auf jeden Fall nicht, und ich finde halt, dass so Sport den Körper nicht kaputt machen sollte. Und deshalb, ja, ich meine, die eine tut sich schwerer, die andere tut sich leichter. Ich tue mich relativ leicht mit der Sache. Es kommt halt auch immer ein bisschen auf den Körper drauf an, weil ihr kennt es bestimmt auch. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche Freunde, die fressen, fressen, fressen und sind so dünn. Und dann gibt es jemand, der guckt einfach nur ein Pommes an und nimmt direkt 10 Kilo zu. Und so ist bei uns halt auch. Da muss man einfach auch ein bisschen Glück haben. Ja, aber heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so ein krasses Thema wie damals zu Sven Hannawalds Zeiten.
Und wie bereitest du dich dann eigentlich so mental auf einen Sprung vor? Also gibt es da so einen routinierten Ablauf, den du vielleicht immer auch gedanklich durchgehst? Oder hast du da ein Ritual?
Ein Ritual an sich nicht, aber ich mache immer die gleichen Sachen. Also ich binde immer zuerst meine Schuhe, dann ziehe ich meinen Anzug an und so weiter. Also ich habe da halt so meine Abläufe. Und also ich versuche immer nicht zu viel zu denken. Weil klar, wir sind halt ein ziemlich mental lastiger Sport. Wenn man da halt zu viel über den Sprung an sich nachdenkt, dann geht es halt komplett nach hinten los. Und ich nehme mir halt immer zwei Bausteine, die halt gerade das Wichtigste sind, was ich umsetzen muss. Und da denke ich dann drüber nach. So zum Beispiel, jetzt versuche ich pünktlich zu sein, also nicht zu früh oder zu spät am Schanzentisch. Und ja, keine Ahnung, noch was. Also immer zwei Dinge, die halt gerade mein Trainer zu mir gesagt hat, was halt das Wichtigste ist. Und das gehe ich dann halt im Kopf durch. Ja, und dann versuche ich einfach immer cool zu bleiben, nicht zu viel drüber nachzudenken. Und ja, das war im Mixed in Oberstdorf zum Beispiel so. Das war echt ziemlich crazy. Im Nachhinein dachte ich mir dann so, okay, krass, was ich da eigentlich gemacht habe, nämlich gar nichts. Ich habe da, ohne Scheiß, ich habe da einfach nichts gedacht. Zwar, also vor mir ist ja die Sarah Takanashi gesprungen und da ging dann gerade so die Sonne unter. Und wenn man in Oberstdorf oben an der Schanze steht und Richtung Berge schaut, das sah das einfach richtig geil aus. Da ging dann gerade die Sonne hinter den Bergen unter. Und da habe ich mir das angeschaut und dachte mir nur so, boah, wie geil. Und dann ging es halt mega gut. Also das zeigt halt einfach, dass wenn man sich auf sich verlässt und nicht so viel drüber nachdenkt, dass es einfach funktioniert. Und das sind halt so Bausteine, die man mental versuchen muss abzuschalten. Und, oder besser gesagt, das muss man halt drauf haben, dass man abschalten kann. Ja, das hat ganz gut geklappt im Mixed.
Ich würde auch mal sagen, also schön die Aussicht genossen und dann um Gold gesprungen. Ich glaube, es
Ja.
gibt Schlimmeres, ne? Wie würdest du denn dann so den Zeitraum oder diesen Zustand ab dem Abstoßen oben beschreiben? Also dieser anschließende Sprung. Was ist das so für ein Gefühl? Kann man das genießen oder ist es einfach nur deine Arbeit und Konzentration oder?
Ja, das kommt jetzt drauf an, ob Training oder Wettkampf. Im Training, da ist halt schon so, dass man bewusster bei der Sache ist, weil man ja auf viel mehr Dinge achten muss oder Dinge umsetzen muss im Training. Und im Wettkampf ist es halt einfach so, dass man sich irgendwo unterbewusst auf sich verlässt, sage ich jetzt mal. Und gefühlstechnisch, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, für uns ist es mittlerweile halt so viel Gewohnheit, dass wir da bewusst gar keinen Adrenalinausstoß oder so mehr haben. Also man freut sich halt drauf. Und wenn man dann halt, man merkt direkt, wenn man vom Schanzentisch wegspringt, ob der Sprung gut wird oder nicht. Und wenn man dann halt einen guten Sprung erwischt, dann ist es halt einfach ein Genießen. Klar, man fliegt nur kurz. Das sind nur 2, 3, 4 Sekunden oder so auf der 90er. aber man genießt es einfach und man weiß genau, was man zu tun hat. Und ja, es ist halt einfach, es ist einfach geil. Also es macht halt einfach mega Bock. Und man kann es irgendwie, also man kann es nicht so richtig vergleichen, weil ich gehe ja auch Alpinski fahren und da springt man auch ab und zu von irgendwie so einem kleinen Kicker runter oder so. Aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Skispringen ist halt einfach, ja, es ist einfach cool zu fliegen. Man kann das sehr schwer beschreiben. Es ist halt auch nicht wie Achterbahn fahren oder so. Kenne ich auch. Aber ja, wie kann man sich das vorstellen? Es macht halt einfach mega Bock. Und das ist halt ungefähr so, wie wenn man in diesem, wie heißen denn diese Windtunnelteile da, wo man so dann mit so einem Wingsuit drin fliegen kann. Und man,
Da fragst
also,
du etwas Gutes. Keine Ahnung.
aber auf jeden Fall so in der Art würde ich es jetzt mal beschreiben. Nur, dass man halt Ski noch unten dran hat.
Ja, du bist ja seit dem sechsten Lebensjahr mit der Sportart aufgewachsen und ich weiß nicht, was du für ein Bild mittlerweile von mir hast, aber für mich persönlich hat die Vorstellung vom Fliegen etwas Angsteinflößendes, weil ich selbst in meinem Leben letztes Jahr das erste Mal in einem Flugzeug saß und wirklich das erste Mal in der Luft war, so bewusst. Also ich war schon mal mit 2 Jahren im Flugzeug, aber daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie bist du dann zum Skispringen gekommen? Also klar, wer so also im Süden Deutschlands aufwächst, landet natürlich wahrscheinlich eher auf den Brettern, oder?
ja, hier im Süden gibt es ja mehrere Schanzen, aber ich bin tatsächlich ganz normal über meine Eltern dazu gekommen, weil meine Mama kommt nämlich aus dem Nachbarsdorf von Degenfeld und da stehen ja die Schanzen bei uns in der Gegend. Und deshalb kannte meine Mutter Skispringen schon seit sie klein war. Sie hat es nicht gemacht, aber sie hat es auch immer verfolgt. Ja, die kannten es dann halt eben und bei uns zu Hause gibt es Sommerferienprogramm für Kinder in der Grundschule. Und da hat mein großer Bruder mit Skispringen angefangen in Degenfeld. Und irgendwann fand ich das halt einfach so cool und ich musste eh immer mit, weil ich nicht alleine zu Hause bleiben durfte. Deshalb habe ich dann auch irgendwann angefangen und ja, man fängt ja auf kleinen Schanzen an und da ist halt, als Kind hat man ja eh keine Angst vor gar nichts. Und dann knallt man sich da halt einfach runter und es macht halt einfach mega Spaß. Und ich habe dann auch viele Freunde kennengelernt, viele gleichaltrige Jungs, die dann mit mir Skispringen gemacht haben. Und da bleibt man dann halt auch am Ball und man merkt ja auch relativ schnell, wenn man Talent hat. Und da bleibt man auch wirklich dabei. Und ja, wir hatten halt auch früher echt ein richtig, richtig cooles ja, Team, sag ich mal, bei uns im SC Degenfeld. Wir hatten richtig coole Trainer, eine richtig coole Trainingsgruppe. Und es hat halt einfach mega Spaß gemacht die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, weil ich glaube, viele Kinder heutzutage, die haben einfach teilweise keinen Spaß am Sport, aber die Eltern, ja, bringen sie trotzdem jeden Tag ins Training. Und das war halt bei mir anders. Ich habe halt immer drum gebettelt, so, komm, Papa, fahren wir 10 Minuten früher los ins Training und so. Und es hat halt einfach mega Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für ein Kind, dass es dabei bleibt. Und dann im heranwachsenden Alter merkt man ja eh, krass, ich habe Talent, wenn man ab und zu mal irgendeinen Wettkampf gewinnt und so. Das zählt ja dann auch mit dazu, dass es dann weitergeht. Und ja, so ging es dann los. Ja, und jetzt bin ich hier.
War das dann eigentlich auch schon immer dein Berufswunsch? Weil der Weltcup für Frauen, den gibt es ja erst seit 2011. Dann ist, glaube ich, seit 2014 Skispringen erst olympisch geworden. Rosige Aussichten hatte diese Sportart ja nicht gerade, als du angefangen hast.
Nee, überhaupt nicht. Also mein Berufswunsch war tatsächlich immer Polizistin zu werden. Also ich wollte immer, immer Polizistin werden. Jetzt bin ich halt bei der Bundespolizei. Ich wollte eigentlich immer bei in meinem Heimatort arbeiten, aber das wurde jetzt halt nichts. Nee, also Skispringen war nicht mein Berufswunsch und ich habe mir da auch tatsächlich nie irgendwie Gedanken drüber gemacht, dass ich das professionell mache. Ich bin da halt einfach so reingerutscht. Und ja, wie du schon sagst, es gibt seit 2011 den Weltcup. Und das war anfangs ja auch ziemlich, ja, schwierig, sage ich mal. Und das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt, dass ja, das Niveau gestiegen ist. Und gerade auch jetzt bei der WM fand ich, dass das Niveau deutlich gestiegen ist und dass wir an die Männer heranrücken. Und ich glaube, man hat es vor allem auf der Großschanze gesehen. dass die Mädels, die auf dem Podest standen, wirklich, wirklich gut gesprungen sind und auch geflogen sind. Ja, und das ist halt einfach die Entwicklung. Skispringen hat halt einfach jetzt 7 Jahre gebraucht und es braucht auch noch ein paar Jahre. Aber ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass das vorangeht. Und gerade so, wie die Leistungen sich steigern, ist ein gutes Zeichen.
Ich habe noch eine Frage zwischendurch. Hört man das hier, dass gerade im Hintergrund von uns Schnitzel geklopft werden?
Ich höre nichts.
Okay, gut.
Aber ich habe Hunger.
Hi, bin mal eins vorbei.
Das war so ein weird Flex gerade, Lukas.
Sorry.
Ich habe so Hunger jetzt.
Geil. Schnitzel.
Ja, okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Wie lässt sich das dann eigentlich, du hast es ja angesprochen, du hast ja jetzt bei der Polizei angefangen und auch die Ausbildung jetzt hinter dir, wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut, dass du eben Skispringerin bist und eben auch noch bei der Bundespolizei arbeitest?
Ich bin in der Bundespolizei Sportschule und das ist so ein extra, das ist eine extra Schule nur für Sportler und da haben die mit der Bundespolizei vor Jahren eigentlich, die Bundespolizeisportschule gibt es, glaube ich, schon seit 30 Jahren oder so. Und das ist so ein Projekt von der Bundespolizei, dass die Sportler ihre Ausbildung gestreckt machen können. Also normalerweise geht die Ausbildung 2,5 Jahre und bei uns sind es eben 4. Und da hat man aber nur im Sommer jeweils 4 Monate Ausbildung und ist im Winter über komplett freigestellt. Das heißt, man muss nicht arbeiten. Und jetzt... ich bin ja jetzt fertig mit meiner Ausbildung und ich habe jetzt eben das Privileg bei der Bundespolizei, dass ich nicht arbeiten gehen muss. Aber dafür bin ich ja Sportlerin oder halt, ja, ich bin Bundespolizeisportlerin, sage ich jetzt mal. Und wir repräsentieren als Bundespolizeisportler halt die Bundespolizei. Und das ist halt eben so das Abkommen, dass man da dann für die Jahre der Karriere freigestellt wird, aber eben die Bundespolizei vertritt. Das ist ja auf jeden Fall nichts Schlechtes. Also wir haben den ganzen Tag Zeit für Training. Wir können uns komplett darauf vorbereiten, was im Winter passiert. Und das ist halt auch eben das Gute daran. Und wir müssen eben, wenn wir fertig sind mit der Ausbildung, nur eine Woche Fortbildung machen im Jahr. Ja, und die eine Woche, die bringt ja jeder irgendwie zustande, dass man da halt tagtäglich dann eine Woche lang im Unterricht sitzt oder irgendwelche Übungen macht oder schießen geht oder so. Das ist absolut gar kein Problem. Also da sind wir wirklich, wirklich richtig gut aufgehoben. Und ja, das Allerwichtigste ist halt einfach, oder was ich halt auch immer sehr wichtig fand, dass ich nach dem Sport was habe. Und das hat man halt bei der Bundespolizei. Ich meine, ich bin jetzt Polizeimeisterin. Das ist ja im Endeffekt das Unterste, was man sein kann. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich irgendwann meinen Beruf ausüben kann und dass ich nie auf dem Trockenen sitze. Ich habe einen sicheren Beruf. Wenn ich irgendwann mit meiner Karriere aufhöre, dann weiß ich auch ganz genau, okay, ich kann mir sogar raussuchen, was ich machen möchte. Ich kann mich jetzt im Laufe meiner Karriere, kann ich Praktikas machen, ich kann mich informieren, wo möchte ich später hin, was möchte ich machen. Und es gibt halt so viele Möglichkeiten bei der Bundespolizei, was man tun kann. Und ja, das ist halt auf jeden Fall was richtig, richtig Tolles und es ist halt sehr viel wert, finde ich. Weil... also viele von uns sind ja auch bei der Bundeswehr als Behörde oder beim Zoll. Und da hat man, also bei der Bundeswehr hat man die Möglichkeit zu studieren oder Ausbildungen zu machen. Aber wenn das dann halt nicht das ist, was man machen möchte, dann funktioniert das halt schon mal nicht. Und das finde ich halt eben schwierig. Deshalb bin ich brutal froh, dass ich das gemacht habe mit der Bundespolizei. Ja, und das gibt einem halt irgendwie auch so ein bisschen Halt, sage ich mal. Weil wenn es jetzt im Sport mal nicht so gut läuft, dann weiß man ganz genau, okay, mein Gott, es soll halt nicht sein. Dann freue ich mich jetzt auf meine Karriere als Bundespolizist. Und dann kann man da halt komplett wieder alles reinstecken. Und als Sportler hat man das ja eh im Blut, dass man wirklich alles gibt. Und das ist halt auch in der Polizei so. Und es gibt ja wirklich schon viele, die jetzt aufgehört haben und als Bundespolizist arbeiten. Und man hört halt eben nur Gutes von denen dann, dass sie sich da reinhängen, dass es Spaß macht, dass sie ziemlich schnell befördert werden und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool und da freue ich mich auch irgendwie schon ein bisschen drauf, wenn meine Karriere dann vorbei ist, dass ich da meine berufliche Karriere anfangen kann oder starten kann.
Auch wenn wir natürlich hoffen, dass deine Skispringkarriere noch ein bisschen anhält.
Ja.
Aber ja, es ist ja, denke ich, auch mal ein sicherer Halt, besonders jetzt auch, während man Verletzungen hat, wie du sie durchlebt hattest, dass man da eben weiß, okay, da steht noch ein Beruf hinter mir und das ist ja dann auch eine sehr große Win-Win-Situation, würde ich mal sagen, für alle Beteiligten.
Ja.
Wenn wir jetzt mal auf das wirklich zentralste Thema generell in der Sportwelt, aber auch eben jetzt im Skispringen zu sprechen kommen, das ist nämlich die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Man muss ja festhalten, dass sich im Skispringen jetzt in den letzten Jahren, das hast du eben ja auch schon gesagt, einiges getan hat. Also beispielsweise soll es ja jetzt endlich, kann man sagen, auch die Wettbewerbe Skifliegen und die berühmte Vier-Chancen-Tournee für Frauen geben. Außerdem dürfte er öfters von der Großschanze springen. Warum hat das aber so lange gedauert und warum hat man das Gefühl, dass man sich so vehement dagegen wehrt?
Ja, das ist schwierig, schwieriges Thema, Gleichberechtigung. Also, ja, ich finde halt, Gleichberechtigung hat irgendwo eher was mit der Chancengleichheit zu tun im Sport. Wir haben halt weniger die Chance, uns zu präsentieren, da es eben weniger Wettkämpfe gibt. Und ja, es scheint einfach schwierig. Da kommen halt so viele Sachen dazu. Gleichberechtigung fängt halt auch damit an, dass ja Damensport generell weltweit einfach nicht so oft im Fernsehen angeschaut wird und supportet wird. Und damit hängt dann ja auch brutal viel Geld zusammen. Und das sind dann halt eben auch ja die Preisgelder, die wir weniger bekommen. Aber es ist halt auch irgendwo logisch. Also ich gucke auch keinen Frauenfußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach, ja, wenn es halt nicht im Fernsehen kommt, dann kann es keiner anschauen, dann gibt es keine Gelder. Und so läuft es halt bei uns auch. Und es ist halt schwierig da dann für die FIS, also für den, ach, für die FIS einfach.
Wir wissen alle, was gemeint ist.
Ja, genau.
Ja.
Es ist halt einfach dann schwierig, wenn da keine Gelder da sind, das gerecht zu verteilen, weil man dann den Herren die Gleichberechtigung nimmt. Und ich finde einfach, man hat es ja eh schon angeglichen, aber das Problem ist einfach, gerade bei den Preisgeldern im Weltcup hat man es halt so angeglichen, dass man das Geld von den Herren genommen hat und uns gesteckt hat. Und das hat für mich dann irgendwo auch nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Ich finde es gut, dass wir Frauen immer noch kämpfen und man sieht es auch, dass wir kämpfen und wir werden auch besser. Und ich finde, man sollte das versuchen, über die sportliche Leistung zu sehen, dass man die Frauen vielleicht ja mehr würdigt, indem sie ja auch besser werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass unser Sport stehen bleibt. Und vielleicht sollten da halt ja sich die ganzen, es hängt ja nicht nur an der FIS, es hängt ja auch an den Werbeverträgen, an den Fernsehverträgen vor allem. Das ist sehr traurig, aber es hängt halt einfach mit dem Geld zusammen. Die sagen halt, okay, wir haben nicht so viele Zuschauer, die das anschauen. Das lohnt sich für uns nicht. Ja, und das ist halt einfach ein bisschen traurig. Und ich glaube, das braucht halt einfach noch ein bisschen Prozess, auch von unserer Sportlerseite aus, dass wir da besser werden und dass es eben lukrativer für die Zuschauer wird. Und dann denke ich, ja, das ist das Thema dann. Ja, gleicher wird. Ich glaube, Gleichberechtigung wird es im Sport nie zu 100% geben, aber es wäre schön, wenn es sich halt annähert. Und über die Jahre hinweg, jetzt können wir uns eh eigentlich nicht beschweren. Wir haben zwar keine Vier-Schanz-Tournee und können auch nicht Skifliegen gehen, aber dafür haben wir eine Bluebird-Tour jetzt am Ende, wo es noch ziemlich viel Preisgeld gibt. Wir sind in der Raw Air mit drin, wenn sie nicht gerade ausfällt. Ja, und von dem her sind es eh schon einige Dinge, die jetzt dazu kamen. Die Premiere von der Großschanze bei der WM. Das sind ja alles so kleine Fortschritte, die muss man erstmal machen und die wurden jetzt gemacht. Und deshalb finde ich die Entwicklung eh schon in die richtige Richtung. Und wo ich halt auch Gleichberechtigung sehe, ist halt bei uns zum Beispiel im DSV innerhalb vom Verband. Es kann halt irgendwo nicht sein, dass die Herren. Das ist jetzt doof, wenn ich das so sagen muss, aber wenn halt die Herren mehr Anzüge bekommen und mehr Zeit beim Anzugschneider, das kann es halt irgendwo nicht sein. Und das ist für mich halt Gleichberechtigung, dass man da halt die Chance als Dame oder halt als Frau und auch als junges Mädchen hat, dass man da die gleichen Materialien bekommt, dass man da die gleichen Chancen auf einen guten Trainer hat, auf Trainingslager und so weiter und so fort. Und das sind halt auch so, das sind so kleine Dinge, die man vielleicht ändern müsste. Und ich finde, da dazu zählt gar nicht, dass wir eine Vier-Schanzen-Tournee haben. Weil irgendwo, also ich würde es schon cool finden, aber irgendwo wollen wir Frauen doch auch eigenständig sein. Und deshalb, warum den Männern mit einer Vier-Schanzen-Tournee nacheifern, wenn man was Eigenes aufbauen könnte? Und Skifliegen ist halt auch so ein richtig, richtig schwieriges Thema, weil, also ich hatte es mit Markus drüber und er meinte, er hat jedes Mal beim Skifliegen Schiss. Und wenn man sieht, wie er dann fliegt, er fliegt da ja teilweise 250 Meter weit und keine Ahnung. Und er sagt wirklich, ihm geht da die Düse. Und deshalb glaube ich, dass es als Frau nicht nötig ist, Ski zu fliegen. Also klar, wenn man das unbedingt will, wenn man das auch richtig gut kann, wie jetzt zum Beispiel eine Maren Lundby oder die Daniela Iraschko-Stolz, die war ja auch schon Skifliegen. Und dann finde ich, okay, sollten sie vielleicht einfach mal probieren, dass man trainieren darf auf einer Skiflugschanze, aber ein Wettkampf auf einer Skiflugschanze für Damen, ich glaube, das dauert wahrscheinlich, entweder dauert es noch 10 Jahre oder es wird nie so weit sein, weil ich glaube, rein körperlich ist es für uns schon ziemlich, ziemlich schwierig. Und da muss man schon auf einem brutal guten körperlichen und Skisprung-Level sein, dass man da als Frau gesund runterkommt. Ich glaube wirklich, dass es wirklich krass ist, wenn selbst der Markus sagt, dass er das Schiss hat.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Aber würdest du es aktuell machen?
Nee. Ich fühle mich dazu nicht in der Lage. Nee. Okay. Ich will auch gar nicht. Also ich bin da wirklich, ich glaube, ziemlich realistisch und ich würde das gar nicht wollen, auch mit meinen ganzen Verletzungen und so. Ich glaube, wenn ich dürfte, ich würde immer sagen, nee. Da hätte ich zu arg Schiss.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich denke, Lukas, noch mehr. Jetzt hast du ja angesprochen, es geht natürlich einmal auf der einen Seite um das Geld, auf der anderen Seite geht es aber eben auch um die Wettbewerbe. Jetzt auch bei der gerade passierten WM in Oberstdorf konntet ihr eben auch von der großen Chance springen. Außerdem herrschte ja Gleichberechtigung bei der Anzahl der Wettbewerbe. In der Recherche habe ich dann aber eben auch leider sowas gelesen, wie hier zum Beispiel von der Zeit, ich zitiere das einfach mal. Lange verhinderten Vorurteile die Entwicklung. Körperliche Unterschiede wurden vorgeschoben. Der aktuelle Präsident des Weltverband FIS soll einmal gesagt haben, bei der Landung könnte die Gebärmutter platzen. Ein deutscher Trainer mutmaßte, die Wirbelsäule nehme Schäden. Was denkt man sich da, Anna?
Ja, das sind halt Vorurteile, die wurden 1950 gestellt. Es ist für mich völlig veraltet. Also das sagen dann halt auch Leute, die auf die 60 oder 70 zugehen. Entschuldigung, aber da reißt gar nichts. Was soll denn da kaputt gehen? Ich meine, klar, als Frau, man bekommt Kinder, aber das heißt ja nicht, dass da bei so einem Sprung die Gebärmutter kaputt gehen sollte. Im Gegenteil, wir als Frauen haben so eine gute Rumpfstabilität und auch Beckenbodenstabilität als Sportler und vor allem als Skispringer, dass da absolut gar nichts passiert. Und es ist auch noch nie passiert, irgendwas in der Hinsicht. Bei uns ist es halt eher mit den Knieverletzungen, aber das haben die Männer auch. Und von dem her finde ich solche Aussagen einfach lächerlich. Ich finde es einfach veraltet und lächerlich, weil was soll man da als Frau dazu sagen? Ich meine, es gibt auch andere Extremsportarten, wo die Frauen keine inneren Verletzungen oder Gebärmutterverletzungen davontragen und die sind extremer als Skispringen. Zum Beispiel hier, wenn die Abfahrt fahren, beim Ski-Alpin-Abfahrt, ich raste doch nicht mit 120, dass so einen Hang runter und springen dann 60 Meter weit. Das ist ja, die springen ja auch brutal weit und haben dann einen hohen Landedruck. Und das sind halt einfach so Dinge, da sagt man auch nichts, wieso soll man dann bei uns was sagen? Also das sind halt einfach so Aussagen, die wurden vor Jahrzehnten getroffen und einfach dumm.
Ja, der Kampf um die Gleichberechtigung ist ja auch ein sehr persönlicher für dich, an dem du dich auch aktiv beteiligst. Moritz hat mir zum Beispiel im Vorhinein vor der Episode einen Kommentar von dir unter einem Instagram-Post von ZDF Sport geschickt, wo du dich eben auch für die Gleichberechtigung eingesetzt hast. Dort ist dir auch etwas sauer aufgestoßen, und zwar nämlich die Kommentare von ja, hauptsächlich männlichen, weniger intelligenten Geschöpfen. Da hast du geschrieben, man sollte sich als aktive Skispringerin nicht die Kommentare durchlesen. Es ist wirklich erschütternd, wie sich Männer über uns auslassen, als hätten sie selbst etwas zu befürchten, wenn es in unserer Sportart aufwärts gehen würde. Hast du öfters im Internet mit Anfeindungen dieser Art zu tun oder zu tun gehabt, wo aktuell eben auch jeder feige und ungestraft seinen Senf dazugeben kann?
Nee, also normalerweise nicht, aber ich habe das da halt bei ZDF Sport gelesen und habe mir dann die Kommentare durchgelesen und ich wurde dann halt wirklich so sauer, weil, also man darf ja wirklich seinen Senf zu allem dazugeben, aber nicht so. Und es ging halt einfach absolut überhaupt nicht, was da manche Herren von sich gegeben haben. Und ich finde es halt so unverständlich, weil wenn man ein bisschen Gehirn hat, dann, klar, man kann sich drüber aufregen, aber erstens schreibe ich dann nichts dazu und zweitens, es interessiert doch eh keine Sau. Und was fühlt man sich denn da bitte angegriffen als Couch-Potato mit Wampe, der zu Hause sitzt und sich über Darmskispringen aufregt? Also, klar, wir haben gerade Corona und den meisten Leuten ist es ganz schön langweilig, aber solche Kommentare mit normalem Menschenverstand macht man das halt auch einfach nicht. Und das fand ich einfach so richtig unverständlich. Aber sonst gab es jetzt eigentlich nichts und ich lese das jetzt auch einfach nicht mehr durch. Und ja, dann kann man sich nicht aufregen. Es sind halt einfach nur soziale Medien. Das ist halt nicht die Wirklichkeit. Und wir wissen ja alle, dass viele nicht so schlaue Menschen sehr viel Mut auf den sozialen Medien haben und dann da unschlaue Dinge von sich geben. Von dem her, pff, sollen die doch.
Ich wollte gerade sagen, also ins Gesicht würde dir wahrscheinlich sowas nie jemand sagen.
Ja.
Aber ja, du hast gesagt, also die gibt es leider wie Sand am Meer. Schauen wir zum Ende aber lieber mal auf ein schönes Thema, und zwar auf deine Zukunft. Du hast schon gesagt, du freust dich auch auf die Karriere nach dem Skispringen. Was sind aber jetzt so generell Ziele, die du dir setzt, egal ob im Skispringen oder auch privat, persönlich?
Also beim Skispringen zum ersten ist jetzt mein großes Ziel schon Olympia. Irgendwie, wenn man halt so eine Medaille gewinnt, dann, weißt du, für mich war das jetzt irgendwie so ein rein Schnuppern, sag ich mal, aber man hat Bock auf mehr. Danach ist dann direkt wieder eine WM in Planitzer 2023 und da möchte ich auf jeden Fall auch noch teilnehmen. Und dann schaue ich einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange ich den Sport machen möchte, wie lange ich den Sport machen kann. Und von dem her bin ich da relativ offen, außer dass ich halt zu Olympia fahren möchte. Ja, und privat habe ich tatsächlich, oder halt beruflich habe ich voll die normalen Pläne. Also ich möchte halt irgendwo Fuß fassen in dem Beruf, was mir auch, also ich möchte halt irgendwas machen, was mir mein ganzes Leben lang Spaß macht. Und für mich sind es halt, also was ich jetzt in der Schulzeit so ein bisschen raus gemerkt habe, dass mir Kriminalistik ziemlich gut liegt, dass ich so in die Richtung Profiling gehen möchte, also Fallanalytikerin. Das finde ich richtig cool. Und da gibt es bei der Bundespolizei auch echt coole Sachen, die man da machen kann. Ich bin jetzt halt eben nicht die typische Polizistin, die ja sich auch mit einem Gegenüber irgendwie fetzen kann, sage ich mal, dafür. Weiß nicht, das liegt mir einfach überhaupt nicht, dass ich mich da irgendwie zur Wehr setzen könnte. Und von dem her möchte ich eher so im Hintergrund irgendwas machen und trotzdem irgendwas Spannendes machen. Weil wir haben halt unser ganzes Leben über Spannung und es passiert immer irgendwas Neues und einem wird es nie richtig langweilig und das möchte ich halt in meinem Beruf dann später auch haben, dass ich da halt auch einfach aufgehen kann wieder. Ja, und sonst eigentlich. Naja, ich möchte halt irgendwann auch sesshaft werden und Kinder bekommen und so. Und von dem her, das sind eigentlich so die ganz normalen Dinge, die so, ich glaube, fast jede Frau anstrebt. Ja.
Und was war für dich jetzt bisher in deiner Karriere so das schönste Erlebnis?
Ja, auf jeden Fall die Mixed-Medaille jetzt. Also ich hab schon ein bisschen was miterlebt, auch bei den JWMs damals und wir haben auch schon mal gewonnen bei einer JWM im Team. Das sind dann immer so kleine Sachen, die dann richtig, richtig cool sind, aber das mixt jetzt auf jeden Fall mein größter Erfolg und es war bis jetzt das Coolste, was mir in meiner Karriere widerfahren ist.
Auf jeden Fall sehr cool. Auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser Medaille. Wir hoffen dann, dass du auch nochmal ein paar feiern kannst, vielleicht vor Zuschauern. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Uns freut es auf jeden Fall auch, wie du so deinen Weg gehst, also dass du beruflich was gefunden hast, das Skispringen. Und es war absolut cool mit dir, über all diese Themen zu quatschen.
Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben, war mega nice mit euch.
Danke. Dann mach's mal gut.
Yo, ciao. Shout out, Young Swiss.
Das war Anna Ruprecht. Ich finde, sie hat uns einen super Einblick ins Thema Skispringen, Gleichberechtigung und so weiter gegeben. Und ich finde, da haben wir wieder einen richtig geilen Gast rausgesucht.
Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir zu allen möglichen Themen, die euch interessiert, interessante Einblicke geben konnten. Es war auf jeden Fall mega entspannt mit Anna. Also auf jeden Fall nochmal Grüße gehen da raus an sie. Wir machen natürlich weiter. Wir schauen schon voraus. Und Lukas, du kannst jetzt den Zuhörern gerne schon mal sagen, was denn so in der nächsten Folge auf sie wartet.
Ja, genau. Und da haben wir natürlich, also wie gesagt, das kann man sich eigentlich schon fast denken, da haben wir die nächste Premiere am Start. Dort haben wir nämlich Volleyballspieler von den Powervolleys Düren, Tomasz Kocian Falkenbach, ein deutsch-slowakischer Volleyballspieler eben. Der wird uns, denke ich mal, Einblicke in die aktuelle Saison werfen, wie das Leben in Corona-Zeiten als Profisportler ist, wie die aktuelle Saison von ihnen war und so weiter. Und ja, da freue ich mich ganz besonders auf die Folge. Und ja, dann hören wir uns wieder am nächsten Wochenende bei Kabinengespräch.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.